Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den wandelbarsten Podcast der Welt, heute mit dem Spiel Shift. Und ich bin der Manu und bei mir ist der schwarz-weiß-denkende Daniel. Guten Morgen.
Boah, das sind aber jetzt eine Menge Überleitung und Anspielung gleich auf das Thema. So früh am Morgen, da weiß ich gar nicht, ob ich mit meinem geistigen Intellekt dazu befähigt bin, diese Rätsel, die du mir jetzt gegeben hast, gleich dann auch lösen zu können.
Hättest du nicht gedacht, dass ich morgens um die Uhrzeit schon so clever bin?
Nee, hätte ich nicht gedacht.
Fast so clever wie das Spiel.
Ja. Spiel heißt Quantum, nicht Shift nur.
Ach ja, Shift Quantum heißt es, genau. Shift Quantum, ein Spiel, ein Puzzle-Plattformer für den PC, für die PS4, für die Xbox One und auch für die Switch. Du hast die Switch-Version gespielt. Ich habe Shift Quantum nicht gespielt, deswegen werde ich dir jetzt schlaue und dumme Fragen stellen, damit du mir sagen kannst, ob es sich lohnt, dieses Spiel zu spielen. Ich kenne aber die Vorgänger. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ja früher auch mal Flash-Spiele so ein bisschen entwickelt. Es hat als Flash-Game angefangen im Browser und gab dann für den 3DS zwei Spiele, nämlich Shift Extended und Shifting World. Und einen von den beiden habe ich mit ziemlich Sicherheit gespielt. Ich weiß aber nicht mehr genau, welcher das war. Aber Shift Quantum ist jetzt der neueste Ableger dieser Spielserie. Und vielleicht fängst du mal damit an zu erklären, die Überleitungen haben es ja schon angedeutet, was man bei diesem Puzzle-Plattformer machen muss.
Genau, deswegen warst du eben auch mit Shift gar nicht so verkehrt vom Namen her, weil diese Browser-Games oder Flash-Games, die du angesprochen hast, die hießen auch einfach Shift 1 und 2. Und das war im Grunde eigentlich so ein Gameplay-Prototyp. Also da war jetzt noch wenig drumherum, sondern da haben sie einfach wirklich nur diese Spielidee entwickelt. Ich weiß nicht, ob es das damals schon gab, aber es klingt so ein bisschen wie so eine Game Jam-Idee. Ne? Also man hat so eine geile Spielidee, macht es einfach mal und dann stellt man fest, oh, die ist ja wirklich gut. Da können wir mal weitermachen. Und tatsächlich gab es dann eben diese 3DS-Spiele. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, aber ich weiß, dass ich in Folge 704 Shifting World für den 3DS mit Micha besprochen habe. Mhm. Das war nämlich tatsächlich ein Spiel, was wir beide auf dem 3DS gespielt haben und von der Idee her so cool fanden, dass wir da einen Podcast drüber gemacht haben. Und ist jetzt der gleiche Entwickler immer noch. Die bringen das Spiel eben jetzt auf die Heimkonsolen und die Switch. Weiß nicht, darf man die als Heimkonsole bezeichnen?
Wahrscheinlich. Natürlich.
Irgendwie. Und das Spielprinzip klingt, wenn man sich's vor Augen führt oder versucht zu erklären, extrem kompliziert. Wenn man es aber spielt, ist es irgendwie total logisch und leicht verständlich. Ich probiere jetzt trotzdem mal, es zu erklären mit Worten, so dass man es vielleicht ungefähr versteht. Und zwar schaut ein Level in diesen Shift-Spielen, wenn man von der Seite drauf sieht, oder man schaut eigentlich immer von der Seite drauf, wie so ein Setzkasten aus. Kennst du die noch aus den, ich glaube, in den 80ern waren die so ganz modern.
Diese blockigen Dinger da, ja.
Also die hat man dann so an die Wand gehängt und da hat man dann irgendwie Muscheln aus dem Urlaub reingetan oder Figuren aus Überraschungseiern oder wie ich letztens mit Jan gesagt habe, ich glaube Tinef sagt man da im Rheinland dazu, ja. Also so Graffel wäre das im Fränkischen, ich weiß nicht, wie es im Badischen heißt, aber es gibt, glaube ich, in jedem Dialekt ein Wort dafür, für so unnützen Kram, den man halt aber trotzdem aus vielleicht sentimentalen Gründen sammelt. Und da gab es so Holzkästen, die hatten dann irgendwie längliche Formen und breite Formen und kleine Kästen und die hast du dann einfach an die Wand gehängt im Flur und hast da halt Zeugs reingestellt und hast dich dann dran erfreut und die heißen Setzkasten. Und lange Rede, kurzer Sinn, so ungefähr schaut ein Level in den Shift-Spielen aus und die Welt besteht aus weißen und schwarzen Flächen. Und du bist eine Figur, die da drüber laufen kann und es sieht erstmal aus wie so ein normaler 2D-Plattformer. Und du bist eben eine schwarze Figur und kannst einfach über die schwarzen Flächen drüber laufen. Der Gag ist aber, auf Knopfdruck kannst du die Dimension wechseln. Also dann dreht sich das ganze Level auf den Kopf einmal wirklich rum und plötzlich sind die Leerräume gefüllt und die leeren Flächen sind plötzlich Wände, also Blöcke. Und deine Figur wechselt auch die Farbe und du tauschst quasi in die andere Dimension rüber. Also dort, wo du auf dem Fußboden stehst, wechselst du quasi in den Fußboden rein, änderst die Farbe und das ganze Level dreht sich.
Der macht dann so ein bisschen so eine Superheldenbewegung, ja? Der stampft sich quasi so in den Boden, der Level dreht sich und dann kommt die Figur in weiß oder in schwarz, je nachdem, was du vorher warst, wieder aus dem Boden heraus und du stehst quasi auf dem Kopf, aber damit sich's besser steuern lässt, dreht sich auch der Level aktiv mit. Also man hätte das ja im Prinzip auch so lassen können, dass du dann halt quasi auf dem Kopf spielen musst, aber Spiel dreht dankenswerterweise auch den gesamten Level für dich nochmal, damit rechts immer rechts ist, auch für dich, damit du nicht umgekehrte Steuerung denken musst.
Exakt. Das heißt, auf einmal hast du halt Flächen, die vorher unpassierbar waren, einfach als lange Gänge, wo du durchlaufen kannst. Wenn du zum Beispiel vorher vor einer hohen Wand gestanden bist, die einfach senkrecht von dir nach oben ging und gedacht hast, wie soll ich denn darauf kommen? Zack, drehst du einfach das Level und auf einmal kannst du da einfach runterspringen. Also es gibt keinen Fallschaden. Das heißt, du kannst so weit, wie du willst, einfach runterspringen und landest unten und verlierst kein Leben oder irgendwas. Es sei denn, da sind Stacheln, aber das ist nochmal ein Sonderfall. Und so navigierst du dich durch das Level. Das einzige Ziel im weitesten Sinne ist es wirklich nur, den Ausgang zu finden. Den siehst du auch immer ganz deutlich. Hier ist der Exit und du startest irgendwo, musst irgendwie zum Ausgang kommen, indem du halt da durchläufst und das Level auf dem Weg dorthin mehrfach drehst. Und wie gesagt, klingt schrecklich kompliziert, wenn man da irgendwie 2, 3, 4 Level gespielt hat, geht es so in Fleisch und Blut über und man erkennt schon ganz genau, hier ist diese L-Form, das heißt, ich laufe da unten rein, drehe das Level, dann kann ich bei dem langen Arm von dem L nach unten springen, dann kann ich mich hier wieder irgendwie draufstellen, darüber springen und dann bin ich beim Ausgang. Und man lernt dann einfach diese Level zu lesen und das, was tatsächlich vielleicht einfach kompliziert klingt, ist dann gar nicht mehr so schwer.
Sind die Level denn, also wie so bei klassische Puzzle-Plattformer, so in die Länge gezogen? Sind die eher vertikal oder hat man immer nur den Bildschirm als Real Estate oder scrollt man über die gesamte Fläche?
Das ändert sich im Laufe des Spiels. Am Anfang hast du meistens tatsächlich noch Level, die wirklich einfach nur auf den Bildschirm beschränkt sind. Später werden die dann meistens doch größer und es kann aber ganz unterschiedlich sein. Es gibt welche, die sind echt groß in alle Richtungen, also da musst du dich erstmal orientieren, wo ist denn überhaupt der Ausgang, wo muss ich denn hin? Dann gibt's welche, die sind einfach nur eine ganz langgezogene Form, also da läufst du einfach nur von rechts nach links oder von links nach rechts, je nachdem. Und dann gibt's welche, die sind einfach wie so ein Hochhaus, wo du nach unten fällst. Also das heißt, es ist so, je nachdem, wie weit du im Spiel fortgeschritten bist, desto größer und komplexer werden die Level dann. Das ist übrigens eine ganz gute Anmerkung, weil das ist ein Vorteil der 3DS-Version im Vergleich jetzt zur Switch-Version oder zu allen anderen Konsolenversionen. Beim 3DS hattest du unten auf dem kleinen Bildschirm, auf dem Touchpad vom 3DS eine Minimap. Mhm. Und die hat dir eine schöne Übersicht über das ganze Level gegeben. Das heißt, du konntest da unten irgendwie so ein bisschen gucken, hier bin ich gestartet, hier ist der Ausgang, da kann ich hin. Oder da muss ich hin. Und das fehlt dir halt jetzt in der Switch-Version, weil da startest du einfach und siehst halt wirklich nur so einen Bildschirmausschnitt. Du kannst dann, wenn du den rechten Stick ein bisschen bewegst, kannst du so ein bisschen hin und her fahren. Also du kannst nicht ganz frei rumzoomen, sondern du kannst so ein bisschen in die verschiedenen Himmelsrichtungen schauen mit dem Stick auf der Switch. Und wenn du die loslässt, dann snappt der halt automatisch wieder auf deine Figur zurück und die ist wieder automatisch zentriert. Also das heißt, du kannst dir so eine grobe Übersicht um die Umgebung verschaffen, aber du kannst nicht wirklich das komplette Level abschauen. Das heißt, du musst dir wirklich am Anfang merken, in welche Richtung der Ausgang ist.
Die Spielfigur, die hat ja so einen Coat an, so einen Mantel, die kann ein bisschen hüpfen, die kann auch ein bisschen klettern, also auf so leichte Vorsprünge, genau, kannst du dich auch leicht hochziehen. Kann die denn sonst irgendwas anderes? Kann die schießen? Kann die irgendwelche Special Moves? Gibt's Feinde?
Gibt's überhaupt nicht. Also das heißt, die einzige Feindschaft, die du hast quasi, ist die Umgebung. Da sind entweder Stacheln drin oder es sind Blöcke, die beweglich sind, die dann zum Beispiel auf dich runterfallen können, wenn du das Level falsch drehst oder so. Dann fallen die halt runter und erschlagen dich, aber du hast keine Feinde, auf die du schießen musst und dementsprechend auch keine Waffen oder irgendwie was, sondern du versuchst wirklich nur gewaltlos, in Anführungsstrichen, da irgendwie zum Ausgang zu kommen. Special Move gibt's eigentlich auch nicht. Der einzige Move, den du wirklich machen kannst, ist das Level zu drehen oder Sachen, Blöcke vor und zurück zu schieben. Also das musst du eben auch manchmal machen, dass du einen Block an eine bestimmte Stelle schieben musst. Dann drehst du das Level, dann fällt der irgendwo runter und dann kannst du das Level wieder drehen und plötzlich ist an der Stelle, wo der Block halt liegt, ein Durchgang frei geworden, der vorher eben nicht durchgängig war. Das sind aber die einzigen Sachen, die du machen kannst.
Also bleibt durchgehend ein Puzzle-Game.
Genau, es ist so ein klassisches One-Button-Game mehr oder weniger. Na wohl, es trifft es nicht ganz, aber im Grunde, du hast halt nur vor, zurück, springen und benutzen, was in dem Fall bedeutet, schieben oder ziehen.
Und wird dann kontinuierlich schwerer einfach? Kommen dann irgendwelche neuen Features hinzu? Also gibt es irgendwelche Special-Blöcke, die irgendwas mit dir anstellen, wo du irgendwie dann umdenken musst? Oder bleibt die Rätselart immer auf dieses auf den Kopf drehen?
Also es wird schon langsam vom Schwierigkeitsgrad ansteigen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie automatisch immer schwerer wird, sondern du hast manchmal das Gefühl, Es mag aber auch einfach dran liegen, weil man halt manchmal wie der Ochs vom Berg steht und das Level nicht schafft und dann denkt man sich, boah, ist das jetzt schon schwer. Dann schaffst du das und danach kommen dann wieder 5 Level, die dir voll leicht vorkommen. Aber das kann auch einfach ein persönliches Empfinden sein und dass das gar nicht an der grundsätzlichen Qualität der Level liegt. Es gibt dann schon noch so Sachen, es gibt dann zum Beispiel Plattformen, die die Schwerkraft drehen. Also das heißt, wenn du da drauf schüpfst, dann dreht sich das Level auch, ohne aber dass Schwarz und Weiß sich tauschen.
Ah, okay.
Und das sorgt dann eben dafür, dass du nochmal um die Ecke denken musst, weil du sagen musst, ah, okay, ich muss eigentlich hier runterfallen, aber das geht nicht, weil das jetzt weiß ist. Aber es muss weiß bleiben, damit ich runterfallen kann. Aber ich muss das Level drehen, damit die Schwerkraft mich nach unten zieht. Also muss ich rechtzeitig hier auf diese Fläche springen, damit sich das Level dreht. Und solche Sachen kommen dann noch hinzu, um das Ganze ein bisschen quasi schwerer zu machen. Und gerade diese Schwerkraftdrehdinger sind immer prädestiniert dafür, dass du da von irgendwelchen Kisten erschlagen wirst, weil du nicht dran denkst, dass da oben die Kiste eben hängt. Und wenn du die Schwerkraft dann in die andere Richtung wirken lässt, dann fällt dir also eine Kiste auf den Kopf.
Und es gibt auch so Ventilatoren, Kacheln und solche Geschichten halt, oder? Was man halt
stimmt, so genau, ja. Also so Art Aufzüge, die dann irgendwie dich irgendwo hochpusten oder Ventilatoren, die durch das Level pusten und dann zum Beispiel dafür sorgen, dass du an einer Stelle einfach nicht durchkommst, weil der Wind, der in die eine Richtung läuft, dich immer wieder zur Seite pustet und dann musst du halt zum Beispiel da eine Kiste davor stellen oder du musst das Level drehen, damit eben dort, wo der Ventilator ist, einfach eine geschlossene Wand ist und dann pustet er da auch nicht und das sind alles so Sachen, die dann für die Rätselschwierigkeit hinten raus so ein bisschen mehr Anspruch darstellen, aber ja, im Kern ist es dann doch diese klassische Schwarz-Weiß-Drehmechanik.
Wenn man sich die Trailer oder das Marketingmaterial, Webseite und so anschaut, dann hat das alles so ein Cyber-Noir-Setting. Also man sieht diesen Hauptcharakter und dann steht da so Powered by Axon Vertigo und es ist so ein futuristisches Setting. Auch in den Level selber gibt's ja so, im Hintergrund sieht man so eine futuristische Stadt mit so Hochhäusern, hat so ein bisschen so einen Deus Ex-Charakter. Ist das Spiel irgendwie eingebettet? Also gibt es da irgendwie eine Rahmenhandlung, eine Story? Was wird damit gemacht?
Also diese Stadt im Hintergrund, auch so ein bisschen so ein Blade Runner-Vibe hat die, ne? Die hat spielerisch eigentlich null Bewandtnis, die wertet das Ganze optisch so ein bisschen auf. Also wenn man das mit der 3DS-Variante vergleicht, da war der Hintergrund halt einfach weiß, weil die Rechenleistung wahrscheinlich einfach nicht ausgereicht hat auf dem Handheld und jetzt auf der Switch und auf den anderen Konsolen hat man halt einfach mehr Möglichkeiten. Deswegen ist diese Stadt im Hintergrund so ein bisschen animiert und wenn du halt durch das Level läufst, dann zieht die so Parallax-Scrolling im Hintergrund so ein bisschen vorbei und du hast halt irgendwie so Flugtaxis und irgendwelche riesigen großen animierten Werbebanner und so. Das ist alles ganz nett. Wie gesagt, wertet es optisch so ein bisschen auf, hat aber null irgendwie spielerische Relevanz. Und ich habe auch gedacht, als ich die Ankündigung gelesen hat, dann hieß es irgendwie Cyber-Noir-Puzzle-Game und diese Axiom-Company und so, habe ich auch eigentlich mehr Story erwartet. Also ich habe gedacht, oh, tatsächlich machen sie jetzt vielleicht mal eine Geschichte drum und machen mehr als nur ein einfaches Rätselspiel. Und dann startet es auch im Intro recht vielversprechend. Du hast dann so eine KI wie GLaDOS, die so mit dir spricht in so einem ganz abgehackten Computerstimmenton und offenbar ist das alles so eine Art virtuelle Realität, so ein Cyberspace und dann denkst du dir, vielleicht gibt's jetzt wirklich hier Story und dann vergisst man das aber total schnell wieder, weil du machst dann halt Level after Level und da wird dann überhaupt nicht mehr auf die Story eingegangen. Also das heißt, im Grunde ist da trotzdem nur dann ein Rätselspiel drin. Aber was total cool ist, die Musik. Also die finde ich tatsächlich nochmal sehr gelungen, weil die so total düster klingt, so nach Cyberpunk, so, wie heißt die Stadt? Midnight City in einem neuen Cyberpunk-Spiel. Also in die Richtung geht es. Oder können wir eigentlich auch mal ganz kurz reinhören.
Okay, also das heißt, es ist eher so ein bisschen die Stimmung, die dann so genutzt wird, um da dieses Cyber-Feeling reinzukriegen, wird aber nicht viel draus gemacht, was ich schade finde, weil in dem Trailer sieht man ja auch so ein Mädchen mit so einem gelben Schal, das hat mich so ein bisschen an Journey erinnert. ist dann einfach nur so ein Stilelement, oder? Also man wechselt dann auch nicht die Charaktere oder so.
Ja, die taucht dann auf und dann gibt dir die diesen Schal, dann läuft die manchmal in den Leveln nicht bei dir entlang, aber zum Beispiel auf einer anderen Ebene, also wenn du unten läufst, läuft die oben rüber und geht dann zum Ausgang oder sie hilft dir mal oder so. Also ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt noch nicht durchgespielt, ich habe ungefähr, ja weiß ich nicht, so 60-70%, da zeigt es dir im Hauptmenü an, wie viel der Level du gespielt hast, aber ich muss dazu sagen, es sind ungefähr 50 oder so, also es ist schon doch relativ lang und umfangreich.
Wie lange spielt man da, also wie lange von der Dauer her?
Es ist ganz schwer in Worte zu fassen, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist, deswegen bin ich ganz froh, dass ich auf der Switch habe, kein Spiel, was ich jetzt irgendwie stundenlang spiele, sondern so ein klassisches, das hole ich mal raus oder wenn ich mal irgendwie unterwegs bin, dann nehme ich die Switch mit, dann mache ich da halt mal irgendwie 5 oder 10 Level und dann nervt's mich aber eigentlich auch wieder. Also dann bin ich von dem Spielprinzip erstmal gesättigt und dann lege ich es erstmal weg oder spiele was anderes. Und dann, wenn ich irgendwann am nächsten Tag wieder in der U-Bahn sitze, denke ich mir, ach, jetzt könntest du eigentlich nochmal irgendwie 2, 3 Level von Shift Happens machen und Shift Quantum. Entschuldigung.
Du bist doch bezahlt von Robin. Sein Ziel ist nicht nur in jeder News-Folge Shift Happens zu erwähnen in irgendeiner Form, sondern jetzt musst du auch noch damit machen. Ist doch eine Verschwörung, sehe ich da.
Das stimmt, aber der Name ist auch wirklich sehr nah dran und das ist gar nicht so nicht naheliegend, dass man das irgendwie
verwechselt. Ich glaube dir.
Also wie gesagt, das ist, glaube ich, auf Dauer dann schon anstrengend. Das ist ja oft bei so Rätselspielen, dass man die dann halt einfach spielt und dann macht man 2, 3 Level und dann legt man es auch wieder weg, weil es gut ist. Deswegen ist es schwer, in Worte zu fassen. Ich würde sagen, wenn man an keinem Level hängen bleibt und total smooth da durchkommt und immer sofort die Lösung findet, dann kannst du so ein Level halt auch irgendwie in 20 Sekunden schaffen, weil dann ist halt irgendwie hier rauf, zack, wupp, drehen, Kiste rüberschieben, Kiste fällt runter, wupp, wieder drehen, rüberlaufen, Ausgang, fertig. Dann so, es kann dir aber auch passieren, dass du da halt minutenlang rumdrehst und rumbastelst und dann wirst du von der Kiste erschlagen und scheiße, also Level nochmal neu anfangen. Nochmal hier, zack, also muss ich hier mit dem Aufzug hoch, da die Kiste rüberschieben, da, jetzt habe ich's, okay. Jetzt ist mir die Kiste hier runtergefallen, scheiße, jetzt muss ich doch nochmal neu starten. Und wenn du dann hängen bleibst, dann dauert es natürlich dementsprechend länger, deswegen, ich würde sagen, wenn man da recht smooth durchkommt, dann kann man das wahrscheinlich schon in irgendwie unter 10 Stunden schaffen, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann weiß ich eben nicht, ob dann vielleicht am Ende noch mal groß was kommt, also ob die Story dann doch noch mal weitergeführt wird. Aber im Kern würde ich sagen, zumindest über die Spieldauer, die ich jetzt gespielt habe, ist da eigentlich nur im Intro Story drin.
Kostet 20 Euro, wenn man jetzt sagt, ja, kann man ja für so ein Puzzle-Game mal machen. Ich fand die Vorgänger ganz nett. Es gibt auch jetzt neu einen Editor, oder? Mit dem man eigene Level erstellen kann. Ist es dann so ein Community-Based-Ding? Kann man die dann auch hochladen? Gibt es da so ein richtiges Forum, wo ich dann User-Generated Content runterladen kann?
Der Editor-Modus ist tatsächlich neu und der ist so ein bisschen wie so Little Big Planet oder Super Mario Maker. Ne? Mhm. Also man kann da mit relativ einfachen Mitteln einfach selber Level bauen und funktioniert so nach dem klassischen What you see is what you get Modus, also das heißt, per Knopfdruck kannst du dann mehr oder weniger in den Live-Modus schalten, dann kannst du dein eigenes Level, was du gerade baust, schon spielen oder ausprobieren und dann kannst du es wirklich auch einfach hochladen, da gibt es einen extra Reiter dann im Menü und dort kannst du dann halt Level von dir hochladen, kannst ihm noch einen Namen geben und dann sehen das andere Leute da. Es gibt ein paar von der Community gebaute Level, aber ich muss sagen, als ich das letzte Mal reingeschaut habe, war das sehr überschaubar. Also du gab's vielleicht 10 Level oder so, das heißt, oder 12 oder so. Das heißt, da hat es sich jetzt nicht groß gelohnt, irgendwie nach Best Rated oder Newest Edition oder irgendwie sowas zu sortieren, sondern da konntest du auch auf einen Blick alle sehen, die es gibt. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Cross-Plattform sind.
Eben, das wäre jetzt gerade eine Überlegung gewesen, ja genau. Weil das Spiel ist am 30. Mai rausgekommen, glaube ich. Gell? Also von daher wäre ein bisschen, müsste schon da sein. Ist jetzt nicht so, dass du in der Vor-Release-Version gespielt hast oder so.
Nee, das Spiel war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt schon verfügbar. Und mag sein, dass es vielleicht auf anderen Plattformen mehr gibt, dass es halt auch einfach auf dem PC mehr gibt, weil klar, mit Maus und Tastaturen an dem PC und so, da ist man vielleicht eher bereit, irgendwie selber was zu basteln, als jetzt irgendwie sich da mit der Switch und dem kleinen Display hinzusetzen und dann ein eigenes Level zu basteln. Und dass das vielleicht einfach ein Switch-Problem war, dass das der Editor-Modus und der User-Generated Content auf anderen Plattformen total blüht und auf der Switch ist da halt ein bisschen Wüste, weil halt kaum jemand auf der Konsole da was bauen möchte. Also ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wirklich interessiert dafür habe ich mich auch nicht, weil allein die 50 Level sind schon sehr, sehr viel und es war jetzt nicht so dieses jetzt bin ich aber schon durch, jetzt möchte ich aber noch mehr Rätselspaß haben, schaue ich mal, was die anderen User gebaut haben, sondern es war eher so, ich habe noch nicht mal die Hauptlevel von den Machern geschafft, da gucke ich mir User-Generated Content vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft an. Also das habe ich jetzt eher so als nette Dreingabe dann irgendwie interpretiert, aber nichts, was mich da jetzt irgendwie vom Hocker reißt. Und ich weiß ja aus der News-Folge, dass User-Generated Content auch nicht so deine...
Nee, null. Aber es wäre ja ziemlich doof, das nicht cross-Plattform zu machen, die Level, weil ich meine, da ist ja nichts dabei, was irgendwie jetzt speziell am PC sich anders oder schwerer steuern würde oder sowas. Das wäre ja eigentlich total bescheuert, wenn sie das nicht machen würden.
Ja, wäre total bescheuert, aber es ist ja nicht so, dass cross-Plattform deswegen trotzdem schon Standard ist. Es soll ja große Konsolenhersteller geben, die das nicht so gut
cool. Ja, aber da geht es ja wirklich um Multiplayer. Das wäre ja hier nicht der Fall. Das ist ja, rein Singleplayer-Content. Ja. Weil die Information, die der Level zusammengebaut ist, ist ja übergreifend. Das sind ja eigentlich nur, es müsste eigentlich nur eine kleine Textdatei sein, welcher Block an welcher Stelle ist. Mehr ist es ja eigentlich nicht.
Du siehst sogar im Menü, die bei den einzelnen Leveln, so eine Zahlen-Buchstaben-Kombination. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei Worms, dass du aufgrund dieser Zahlen-Buchstaben-Kombination hast du quasi so ein Root-Code und auf Basis dieses Codes baut er dann das Level. Das heißt, da kennst du dich wahrscheinlich ein bisschen besser aus. Ich kenne das eben nur aus Worms, aber ich habe mir das mal erklären lassen, dass du quasi mit so einem Root-Algorithmus so Level, wenn sie nach bestimmten festen Regeln funktionieren, relativ leicht eben kodieren und speichern kannst. Das heißt, du musst dann eigentlich nicht mal eine Textdatei oder irgendwas runterladen, sondern halt wirklich nur 10 Zeichen, Zahlen, Buchstaben und dann kann der aufgrund der Regeln, die er schon im Spiel hat, selber dieses Level einfach direkt 1:1 nachbauen.
Vielleicht geht das ja, genau. Fazit, also wem würdest du das Spiel empfehlen? Hast du es, findest du es empfehlenswert oder nur einer speziellen Zielgruppe? Was würdest du da sagen?
Ich finde es einen ganz unterhaltsamen Puzzle-Plattformer. Wie gesagt, nette Ideen, schaut auch schön aus. Sie haben, wie gesagt, die Grafik schon ein bisschen aufgebohrt mit dieser futuristischen Stadt da im Hintergrund. Im Kern ist es dann aber doch eben ein harmloses Rätselspiel. Also das heißt, wer damit nichts anfangen kann, der wird jetzt auch damit nicht glücklich werden, auch wenn der Preis nur 20 € beträgt, wie du das schon gesagt hast. Wer aber gerade eben für die Switch Bock hat, sowas unterwegs einfach mal zu spielen, weil er eben sagt, ach, ist perfekt, ich suche genau so ein Rätselspiel, wo ich, wenn ich unterwegs bin, einfach mal so ein paar Level machen kann und finde die Idee ganz ulkig, dann ist es auf jeden Fall mal einen Blick wert. Aber ist jetzt auch, da bin ich ganz ehrlich, kein Spiel, wo ich sagen muss, das muss man haben, weil das ist so ein Kultspiel, so eine geile Idee, das sollte man auf keinen Fall verpassen.
Es wirkt ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, oder? Es wirkt ein bisschen altbacken. Also bei Shift Quantum damals, bei dem Shift, wie hieß das auf dem 3DS, was ihr gesprochen habt? Shift, Shifting World, meine ich. Das war 2013, Shifting World. Wirkt jetzt halt immer noch wie so ein Spiel aus 2013. Also ich finde, da fehlt so ein bisschen der Flair und der Touch, dass ich jetzt Bock habe, das zu spielen. Wir haben doch neulich über die zwei Arte-Spiele gesprochen. Die waren ja auch eine sehr basic Idee, aber hatten dann halt sehr viel Charme, weil sie irgendwas mit reingenommen haben, was man halt in Spielen jetzt nicht so direkt erwartet, wie zum Beispiel eben dieses Spiel, was auf diesem Poster von dem Kahn basiert oder eben da diese Geschichte von Street Art und Street Graffiti. Ganz einfaches Spielprinzip, aber eben noch so eine Ebene darunter, die auch motiviert weiterzuspielen. Und das hätte, finde ich, Shift Quantum auch noch vertragen, wenn sie aus dieser Cyber-Noir-Geschichte vielleicht noch ein bisschen was gemacht haben oder einfach eine Erklärung dafür finden, warum du in diesen Puzzles quasi, in dieser Puzzle-Welt existierst, oder? Also ich meine, das, was im Intro da auftaucht, hätte man durchaus noch ein bisschen mehr reinbringen können, um dann einen Reiz reinzukriegen.
Du meinst, man hätte die höchst talentierten Writer von Nintendo mal ranholen müssen, die dann dir so eine Geschichte sagen wie, ja, Bowser hat die Prinzessin und die Torte geklaut und deswegen musst du jetzt durch 80 Welten reisen, um das zurückzuholen. Dann hätte es dich mehr motiviert.
Ja, ich weiß, was du meinst. Muss nicht unbedingt immer besser sein. Ist ja auch völlig okay, einfach nur ein Puzzle-Game zu haben, klar. Aber irgendwie wirkt es einfach sehr altmodisch. Ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll. Also bei einem Nintendo-Plattformer, auch bei Donkey Kong, das kann ich auch nach 10 Jahren noch spielen, weil es einfach halt so dermaßen gutes Gameplay ist. Das musst du mir jetzt halt beantworten, ob es das halt schafft, auf der rein mechanischen Ebene zu funktionieren.
Nee, dafür sind die Level auch zugleich. Ja. Also da kommen dann doch wenig neue Elemente rein. Klar, man denkt dann schon mal, oh cool, hier so eine ja, Gravitationsplattform, die dann die Schwerkraft ändert. Oder, oh cool, jetzt gibt's hier auch Aufzüge und Luftschächte und so Zeugs. Da merkst du dann aber schon, sie führen dann eine neue Idee ein und dann wird das halt über 10 folgende Level dann einfach weiter ausgeführt und dann musst du halt immer wieder die gleichen Mechaniken lösen. Also dafür sind dann einfach zu wenig neue Ideen drin, als dass man das irgendwie dann doch in der Form als komplett neu, ja, dann irgendwie unterstützen oder bejubeln könnte.
Wunderbar. Das war Shift Quantum. Du hast auf der Switch gespielt, Xbox One, PS4, PC gibt's eigentlich für fast alles. Wie gesagt, den Vorgänger gab's ja auch noch für den 3DS. Die Version ist jetzt nicht mehr rausgekommen. Also ich glaube, ein eindeutiges Zeichen, dass der 3DS so langsam in Rente gehen muss. Hätte man ja in der Form ja auch durchaus nochmal für den 3DS wahrscheinlich rausbringen können.
Ja, weiß ich gar nicht, ob der das grafisch geschafft hätte. Also man hätte dann wahrscheinlich an der Grafik, also die Level als solche wahrscheinlich schon, aber man hätte natürlich einfach an der Hintergrundgrafik und so ein bisschen runterdrehen müssen. Und deswegen, ich glaube, die wollten schon explizit auf die Switch, weil da natürlich auch gerade wieder so ein bisschen Goldgräberstimmung herrscht mit, hey, das ist eine neue Konsole und da wird wieder total viel gekauft. Und wenn du mit Entwicklern redest, dann sagen die alle, hey, wir haben unser Spiel für PC, PS4 und Xbox rausgebracht und jetzt ein Jahr später nochmal ein Switch-Port und das war der erfolgreichste, weil klar, die Leute finden die Konsole halt cool und sind dann auch tendenziell einfach bereit, mehr Geld dort auszugeben und neue Sachen auszuprobieren. Und deswegen war, glaube ich, einfach die Idee, hey, wir hatten doch ein Spiel, was auf dem 3DS ganz erfolgreich war, vielleicht können wir die Idee einfach nochmal auf die Switch bringen, weil dort gibt's gerade noch Geld zu machen für Entwickler. Das ist ja, finde ich, auch jetzt gar kein verwerflicher Gedanke, das einfach nochmal auf diese Plattform zu bringen und ein bisschen aufzubohren. Das, falls es so klang, als ob ich das jetzt irgendwie denen vorwerfen würde, dann soll es nicht so gewesen sein. Ich glaube übrigens, man kann sogar diese Browser-Games, wenn man ein bisschen sucht, noch finden. Ja, also die Frage ist natürlich, ob man einen Flash-Player noch irgendwo hat in dem Browser installiert.
Ohne Witz, das wollte ich gerade sagen, das war mein Problem. Ich habe es in allen drei Browsern gerade nochmal probiert, aber ich habe nirgends mehr Flash installiert. Deswegen habe ich nur die Werbung gesehen und dann kam danach das Spiel nicht. Aber das gibt's noch. Also die Seite ist noch aktiv, kann man auch noch da spielen. Und genau, wer das Grundprinzip mal ausprobieren will und noch Flash installiert hat, kann das tatsächlich mal probieren. Ja. Haben wir verlinkt im Blogpost.
Wunderbar.
Aber auf Armored Games kenne ich sogar noch. armoredgames.com/ und dann Play und dann so eine Zahlenkombination und dann kommt Shift. Also die Armored Games, das war damals die Plattform, einer von diesen Plattformen, wo immer diese ganzen Flash-Games sind. Da haben es ja einige tatsächlich wirklich auch auf Konsole geschafft. Auch dieses, weißt du, mit diesen Rittern da und dieses Alien Homicide oder wie das hieß, da haben es echt einige Entwickler, haben da angefangen.
Ein Miniclip war doch auch
mal eine
Plattform, oder?
Genau.
Da habe ich nämlich, glaube ich, mal so ein erstes Trials gespielt, also dieses Motorrad.
Stimmt, Trials hat auch angefangen als Flash-Version, ja.
Ja, manche haben dann echt den Sprung geschafft in die, in Anführungsstrichen, echte Spielewelt und manche sind dann doch nur in diesem Flash-Ding versackt. Also, aber das war ja auch nur von mir so erwähnt, dass wenn man vielleicht einfach das Spielprinzip mal ausprobieren möchte, ob einem das taugt, dann kann man das halt da mal probieren, vorausgesetzt natürlich, man hat irgendwo noch einen Flash-Player in seinem Browser.
Wir übernehmen übrigens keine Haftung, wenn ihr jetzt einen Flash-Player installiert. Das ist nicht mehr ganz so ohne. Super, das war's für heute mit dem Podcast. Vielen Dank, Daniel, für diese Spielvorstellung und wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.
Ciao.